eine Woche später. Servus Leute, liebe Grüße aus Österreich und herzlich willkommen bei einer Audioanalyse eine Woche später. Vor einer Woche am 29.07. fand die Sommerdemo statt. Fast schon ein Markenzeichen für eine gut gelaunte, Gesicht zeigende identitäre Demo in der Wiener Innenstadt. 2013/14, glaube ich, gab es die erste, Höhepunkt 2016/17 in Berlin, Corona-Pause, Repressionszeit und 2021 ein Aufbäumen vor dem Symboleverbot des Landes in Österreich gab es erneut eine schwarz-gelbe ästhetische jugendliche Kundgebung in Wien mit um die 300 Teilnehmern. Genau das wurde 2023, also zwei Jahre später, aufgrund von Corona wiederholt. Und 2023 zogen erneut, diesmal 500 jugendliche, überwiegend jugendliche, motivierte Patrioten mit der Parole letzte Generation für Remigration durch die Straßen Wiens. Und ich möchte in dieser Audioanalyse noch einmal gut abgehangen nach einer Woche zusammenfassen, wie ich die Ereignisse interpretiere und auf einige der von den Linken kolportierten Lügen und falschen Informationen eingehen. Zuerst einmal kann man glasklar sagen, die Demo war aus unserer Sicht ein Erfolg. Und das sage ich jetzt unter uns, die Audioanalyse ist ja eine Art öffentliche Nische, also es kann sie zwar jeder anhören, aber es hört sie ein erlesenes Publikum an, non quod sed quales, also nicht wie viele, sondern welche. Und aus dem Grund weiß ich, dass ich hier zu einer erlesenen Schar spreche und euch kann ich sagen unter uns, natürlich ist immer alles ein Erfolg. Ja? Du wirst keine politische Gruppe finden, insbesondere keine kleinere, avantgardistische am Rand des politischen Spektrums, für die nicht jede Kundgebung, jede Aktion ein großartiger Erfolg war. Aber auch abgesehen von diesem Erfolgszwang und Zweckoptimismus kann man sagen, dass die Demo ein Erfolg war und warum, das werde ich jetzt im Detail aufzählen. Zuerst einmal steht hier die Mobilisierung. Verzeiht diesen militärischen Begriff, aber auch in politisch-avantgardistischen Gruppen, links und rechts, verwendet man halt gern, um sich besonders gut zu fühlen, solche militärischen Vokabeln. Also die Frage, wie viele Leute wir mobilisieren konnten, also dazu bewegen konnten, zu dieser Demo zu gehen, aus dem gesamten Sympathisantenpotenzial. Hier sage ich glasklar, wäre eine Untergrenze von 250 Leuten, alles unter 250 Leute, ein richtiges Problem gewesen, dass man sich weder schön reden noch schön saufen hätte können. Das wäre blamabel gewesen, hätte auch blamabel ausgesehen. Alles über 600 und 700 wäre ein großartiger Erfolg gewesen. 800 oder gar 1000 davon hätte ich nicht mal zu träumen gewagt, wäre gigantisch gewesen. Mir ist klar, das ist ein Lerchel, also ein wirklich nichts im Vergleich zu den großen Corona-Demos, aber Corona ist nun mal vorbei. Und unsere Zielgruppe ist eine andere, das Thema, das wir vertreten, ist auch ein anderes, viel brisanteres und viel umkämpfteres. Und Ziel der Kundgebung war vor allem auch, ich wiederhole, non quod sed quales, nicht wie viele, sondern welche, einen bestimmten Typus auf die Straße zu holen in ausreichender Konzentration, um ein bestimmtes Bild erneut zu prägen und zu erzeugen. Insofern bewegte sich die Mobilisierung in dem oberen Erwartungsbereich. Die Zahl wurde auch von der Presse kolportiert, 500, 600, ja, also durchaus etwas, mit dem man zufrieden sein kann, auch mehr als im Jahr 2021, ohne massiver Mobilisierung, dazu gleich mehr. Zweiter Punkt, der das Ganze zum Erfolg macht, ist die Ästhetik. Der Schwenk des identitären Aktivismus zur Maske, den habe ich ja schon einige Male in Audioanalysen besprochen. Ich habe auch die strategischen Probleme dieses Schwenks angesprochen. Ich habe aber erklärt, warum er beim disruptiven Aktivismus unbedingt notwendig ist. Zugleich habe ich aber auch immer wieder gesagt, meiner Meinung nach haben Masken bei Kundgebungen nichts verloren. Da kritisiere ich auch immer ein paar US-amerikanische rechte Gruppen. Ich finde, bei Kundgebungen, bei Demonstrationen muss man unmaskiert auftreten. Nun war es aber so, dass durch Corona die Schlauchschals und Masken Normalität wurden bei Demos. Die Leute haben sich auch daran gewöhnt. Ich verstehe, dass auch hier die Verlockung groß ist, dann auf die Demo zu gehen, ohne dass man sich dabei outet und doxt. Und auch bei der Demo 2021 gab es einige Leute, die Schlauchschals getragen haben. Das Vermummungsverbot wurde von der Polizei damals Gott sei Dank auch weder bei links noch rechts, noch in den Mitwirkungen von Corona, krass vollstreckt. Mittlerweile wird das wieder gemacht. Und bei unserer Demo gab es ein einhelliges, einheitliches Bild von gut gelaunten, gut aussehenden, gut gebauten, gut in Form seienden jungen Aktivisten, AktivistInnen, auch Mädels. Die erste Reihe hatten ein Banner, Remigration, das gelb war und nicht wie beim letzten Mal schwarz. Ein schwarzes Banner an der Front, das wirkt dann wie schwarzer Block, vor allem wenn viele junge Leute doch auch trotz entgegenteiligem Ratschlag sich schwarz anziehen. Passiert mir auch immer wieder, weil schaut halt gut aus, ja, ist halt so. Und steht dann noch gut, finde ich. Also insgesamt war ich sehr wirklich positiv beeindruckt von den schönen Bildern. Auch die Bildsprache gelb und schwarz, die gelben und schwarzen Fahnen, das passt richtig gut. Und unsere Entscheidung, die auf wenig Gegenliebe stieß, wie immer, nämlich, dass man keine eigenen Fahnen hissen darf, auch wenn es Nationalfahnen sind und Widerstandsfahnen, und dass man auch keine eigenen Schilder tragen darf, die hat sich wieder mal bezahlt gemacht in dieser Ästhetik. Das ist nicht bei jeder Demo so. Bei einer großen Sammel- und Corona-Demo, wo man in die Masse geht, klar, da bringt jetzt jeder sein Fähnlein mit und hat seine eigene kleine Gruppe. Da ging es darum, einen Stil zu prägen. Und einen Stil kann man nur prägen durch eine gezielte Arbeit wie ein Bildhauer. Man ist ein ästhetisch metapolitischer Bildhauer und die Bilder, die dabei erzeugt wurden, in, wie man scherzend immer sagt, der Drehgenehmigung für den ersten Bezirk, was die Demo auch darstellt, die waren großartig und es war eine motivierende Stimmung. Die Demo war jugendlich, gut gelaunt, Gesicht zeigend, dynamisch, aktivistisch, aber eben nicht, und das ist der entscheidende Punkt, nicht altrechts und nicht krakig und subkulturell. Und damit wurde genau das, was die IB ausmacht, und ich werde jetzt im dritten Punkt des Erfolgs der Demos genau darauf zu sprechen kommen, erneut bestätigt, materialisiert, mit Leben gefüllt und geprägt in dieser Demo nach einer Phase, auch die von Corona und Maskengangs geprägt war. Die Maske ist wichtig und sie wird ihren Platz behalten im disruptiven Aktivismus, zumindest so lange, bis unsere Staaten und Systeme wieder normale Demokratien werden und patriotische Aktivisten nicht die Extremisten, Terroristen verfolgen. Aber entscheidend war und ist es dennoch, diesen positiven, dynamischen, jugendlichen, aktivistischen, urbanen, wir gehen allmählich die Adjektive aus, Stil erneut zu bestätigen und zu prägen. Und genau das ist am 29.07. eindeutig und glänzend geschehen. Auf die logistische Seite der Demo, und auch die kann man als Erfolg werten, will ich nur kurzfristig eingehen. Es gab trotz widriger Umstände, nämlich viel zu wenig Polizisten, um die Demo wirklich erfolgreich zu sichern, hat die Polizei auch zugestanden. Interessanterweise hat man diesmal wirklich viel weniger Polizei bewilligt. Es gab trotz dieser widrigen Umstände eine klare Route durch die Innenstadt. Die Behauptung, dass unsere Route ändern mussten etc. ist natürlich ein Unfug. Wir haben jedes Mal mehrere Alternativrouten geplant und nehmen dann die, die am besten geht. Trotz einer wirklich idiotischen Blockade in Wien in der Stahlburg bei den Libizanerstellen, und zwar eine Blockade, wo man einfach seitlich vorbeigehen konnte. Die wahrscheinlich geglaubt, unser Demozug klebt am Soundwagerl. Trotzdem konnte die Demo ordnungsgemäß durchgezogen werden, entsprechend unseres Zeitplans, auch der Nachfeier, die genial zu vernetzen war. Und es gab auch vor der Kundgebung am Abend bereits für angereiste aktivistische Gruppen aus ganz Europa, es war eine Vernetzungsdemo, einen Boxabend, also war auch gegenkulturell top. Für die Vernetzung genial, eine gute Innenwirkung, aber auch gute Bilder in der Außenwirkung. Jetzt kommen wir zum entscheidenden metapolitischen Erfolg, der diese Demo auch unterscheidet von bisherigen IB-Demos. Und das ist erstens die Beteiligung der Freiheitlichen Partei Österreichs in Form von Silvio Hemmelmeier, der jetzt auch ein Interview im Heimatkurier gegeben hat und ein wirklich junger, hochbegabter, stabiler, mutiger Politiker ist. Und danach die Verteidigung von niemand Geringeren als Christian Hafenecker, bekannt durch sein Caravan TV auf YouTube, in einer Presseaussendung. Die Demo hat natürlich wieder mal eine Flut an Lügen nach sich gezogen. Und hier, ich möchte nicht nur Positives sagen, muss man auch klar bemerken, dass wir rascher regieren müssen. Es kann nicht sein, dass ein Vorfall, unsere Demo wird angegriffen am Abschlusskundgebungsort von maskierten Zecken, dass der Vorfall so lange unkommentiert nur in einem Lügennarrativ verbreitet werden kann. Die schwarze Katze stellt ein Video, also Julius Bazil stellt ein Video, Schnipsel auf Twitter, mittlerweile über 500.000 Mal gesehen, auf dem sieht man aus einer einseitigen Perspektive, ich glaube sogar, dass er den übernommen hat von jemandem von uns, wie aus einem Eingang Gegenstände raus- und reinfliegen, die Polizei unsere Leute zurückbringt. Was man nicht sieht, sind die Vermummten, die da reingebrochen sind. Und dann die Lüge, Rechte werfen Flaschen auf Polizei, Rechte greifen Polizei an. Kein Sterbenswörtchen von dem linken Angriff. Diese Lüge bekam 1000 Beine und hat sich in Lichtgeschwindigkeit verbreitet, weil es viele Leute gibt, die die Lüge gerne hören und denen es ins Konzept passt. Dazu gehört nicht nur die linke Reichshälfte, sondern auch die ÖVP, die damit die FPÖ unter Druck setzte. Und da muss man glasklar sagen, da haben wir ein wenig unsere Unterstützer im Stich gelassen, aufgrund von Demo, Vorbereitung, Nachbereitung, Logistik, vielleicht auch ein bisschen von der Faszination über die Schönheit und Ästhetik der eigenen Bilder berauscht, dass dieses Lügennarrativ doch von vielen ernst genommen wird. Und wenn man sofort eine Presseaussendung rausgehauen hätte von Seiten der Identitären Bewegung als eingetragenen Verein oder auch nur einen Tweet, wo diese Lüge widerlegt wird, hätte man es zumindest der System- und Lügenpresse schwerer gemacht, sie für bare Münze zu nehmen. So viel Selbstkritik muss sein. Die andere Behauptung, dass Identitäre oder Demo-Teilnehmer von der Straße geprügelt worden seien, ist natürlich auch so gelogen wie die Behauptung, dass Identitäre Polizisten geprügelt hätten. Immer diese Schizophrenie. Einerseits sind wir bösartige, gewalttätige, antisemitische Schläger und zugleich sind wir jämmerliche, erbärmliche Waschlappen, die nur davonlaufen können. Auch ein Bild, das auf Twitter herumging, wo ein junger Aktivist lief, hat nichts mit davonlaufen zu tun, sondern der hat einfach relativ rasch jemanden eine Nachricht überbringen müssen, war, als er gelaufen ist, natürlich auch absolut in Sicherheit, ihm ist niemand nachgelaufen. Aber gut, sollen die Linken machen, machen wir auch nicht anders, ist normal. Die Wirklichkeit wird dann meme-artig an die eigene Wunschvorstellung angepasst. Auf jeden Fall, man hat nicht rasch genug reagiert und diese Lügen nicht rasch genug widerlegt. Auch die Behauptung, dass eben man von der Straße geprügelt wurde, ist ein völliger Schwachsinn. Die Demo wurde ganz normal und entspannt abgehalten. Wie immer kam es aber zu Zusammenstößen, Auseinandersetzungen, in dem Fall zu einem feigen Überfall von 200 Linken, Linksextremen, auf eine kleine Gruppe an Demo-Teilnehmer, dass die Linken dabei einen Straßenzug teilweise verwüstet haben, ein Kaffeehaus, Blumentöpfe auf die Straße geworfen haben, wurde von der Lügenpresse wieder vollkommen ignoriert. Im Gegenteil, feixend freut sich miesig und freuen sich die ganzen linksliberalen Journalisten darüber, dass die Nazis von der Straße geprügelt worden seien. Also in dem Fall darf man dann offenbar totalitär und gewalttätig sein, weil es geht ja nur gegen rechts. Und genau das, jetzt kommt der entscheidende Punkt. Genau das wurde von Hafenecker moniert. In einer mutigen Presseaussendung hat Christian Hafenecker von der FPÖ, immer ein Generalsekretär mit Schnedlitz, jeden der einzelnen Punkte klar widerlegt, die linksextremen Journalisten angegriffen, die linke Presse kritisiert, scharf kritisiert und sich vor allem hinter das Demo-Anliegen, nämlich Kampf gegen den Bevölkerungsaustausch und eine Politik der Remigration gestellt. Damit stärkt er Silvio Hemmelmeier den Rücken. Und damit, ganz entscheidend, gab er vor allem ein Wording, ein Wortlaut vor, um diesen grauenhaften Anglizismus gleich wieder aufzuheben, nachdem ich ihn gebraucht habe, für jeden einzelnen FPÖ-Politiker. Denn die Gefahr ist natürlich groß, dass aus so einer Demo diese Lügen direkt von der Presse genommen werden und dann in der Taktik der Überrumpelung man FPÖ-Politiker dazu bringt, sich zu distanzieren, was dann vom Vorfeld, also von IB und befreundeten Medien, wiederum verärgert aufgenommen wird und was dann für Spaltung und Ärger und Chaos sorgt. Wir dürfen uns da nicht zu Spaltpilzen und Billardkugeln machen lassen. Beispiel, man nimmt dann diese Lügen, wie das Miesig versucht hat, gegenüber zum Beispiel Frau Ursula Stenzel und sagt, ja, da waren Rechtsextreme, die Polizisten angreifen, die antisemitisch sind, zu der Denkmalgeschichte und dem Kunstwerk von Rüdlitschka, gleich mehr am Ende noch, um Florian Klengs Nervenkostüm zu beruhigen. Und diese Leute, die fordern Arisierungen, Zitat Miesig. Sie fordern ethnische Säuberungen, Zitat Miesig. Und dann sagt der FPÖler, der Arme, der sich nicht auskennt, sagt, naja, damit wollen wir nichts zu tun haben. Wir als FPÖ sind nicht extremistisch. Und dann haben wir die Schlagzeile, FPÖler X distanziert sich von der Identitären Bewegung. Dann haben wir unseren legitimen, aber damit auch von der Presse gewollten Protest und wir haben Chaos und Spaltung im rechten Lager. Und Hafenecker hat in einer Presseaussendung die Gefahr dafür gebannt. Denn selbst wenn man dann als FPÖ-Politiker in so eine Falle getappt, keine Ahnung hat, was da genau los war. Und ehrlich gesagt, ich kann keinem FPÖler vorwerfen, dass er nicht jeden Tag unseren Telegram-Feed verfolgt, alle Videos von mir und jeden Heimatkurierartikel liest. Also das ist, muss man realistisch betrachten. Aber dann kann er einfach genau wiederholen, was Hafenecker gesagt hat. Oder wenn er das nicht mal genau weiß, kann er sagen, ich verweise hier auf die Presseaussendung unseres Generalsekretärs. Ganz wichtig, ganz entscheidend. Und ich habe immer wieder gesagt, auch in meiner Kritik des Parlamentspatriotismus, Politiker müssen den Sprechort, müssen die Rolle, die sie haben, die Tatsache, dass Leute ihnen zuhören, dass sie ein Pressebüro haben, die solche Presseaussendungen schreiben können, rausschicken können, die müssen sie auch einsetzen für die Metapolitik. Und genau das lehrbuchartig hat Hafenecker hier getan, wie er sich auch schon großartig kalmierend geäußert hat zu der Causa Extremismusplan in Oberösterreich. Ich will jetzt auch nicht ewig herumreden, ich will damit die Audioanalyse beenden mit einem weiteren entscheidenden Punkt. Ich weiß, die Leute, die die anhören, hören die an für ein Metaverständnis, um nochmal zu verstehen, warum die IB so wichtig ist. Es braucht das Vorfeld, es braucht die aktionistische Avantgarde, es braucht eine Bewegung, die immer wieder auch mal provokant vorstößt, die Begriffe wie Remigration oder menschengemachten Bevölkerungswandel auf der Straße aufbringt, die dann in die Parlamente eindringen können. Ich nenne das Ganze das metapolitische Kontinuum, Begriffskarrieren, Themenkarrieren, die dann einwirken können ins rechte Lager, in die Mitte der Gesellschaft und damit das Overton-Fenster nach rechts ziehen. Ich habe dazu einen Artikel geschrieben auf der Sezession im Netz, vor einigen Jahren gesagt, das fehlt im rechten Lager. Im linken Lager gibt es ein metapolitisches Kontinuum von Antifa-Zecken bis das Hetzjagd-Video, falls ihr euch erinnern könnt, zur Bild-Zeitung von linksextremen Gruppen, die von Refugee Welcome sprechen und das dann zur großen Parole auch der Union machen. Im rechten Lager fehlte das bisher und das fehlte vor allem deshalb, weil auch das parlamentarische Lager, parlamentspatriotisch, rechtspopulistisch, weltanschauungslos war. Und parallel dazu als Pendant in einer gegenseitigen, sich verstärkenden, steigernden Wirkung war das außerparlamentarische aktivistische Lager altrechts, verstiegen, tatsächlich extremistisch, also gewaltorientiert und gewaltaffin. Und damit grenzten sich beide Lager noch immer stärker voneinander ab. Mit einerseits dem Vorstoß einer metapolitischen Partei, einer weltanschaulich fundierten Partei wie der AfD, und die FPÖ lernt von ihr da hier Gott sei Dank, und zugleich aber auch der Gründung einer authentisch neu rechten, nicht extremistischen, nicht altrechten Aktions- und Jugendbewegung wie der IB, konnte hier auch eine Brücke geschlagen werden zwischen dem jahrzehntelang getrennten parlamentarischen rechten Flügel und dem außerparlamentarischen. Und diese Brücke lebt jetzt und wir werden sehen und erkennen, wie auch über Spannungen, Meinungsverschiedenheiten, gegenseitige Kritik, die muss es geben, diese Brücke einen ständigen Schmuggel der Ideen aus dem Vorfeld der ja auch radikalen, provokant anschlussfähigen Parolen in die Mitte der Gesellschaft betreiben kann, wie die Partei Dinge auslagern kann an ein provokantes Vorfeld, wie das provokante Vorfeld unterstützt werden kann von der Partei. Es wird sehr viel möglich sein. Ich zitiere Norbert Hofer, einen Parlamentspatrioten vor dem Herrn. Sie werden sich wundern, was alles noch möglich ist. Entscheidend ist auch zu verstehen, dass es nur möglich ist, weil in der IB ein dreifacher Schritt getan wurde, und zwar ein inhaltlich weltanschaulicher Schritt, eine klare Abgrenzung und Absetzung zu altrechter NS-Ideologie. Ein ästhetischer, eine klare ikonografische, stilartige Neuorientierung, die diesen inneren Wandel nach außen trägt, und ein strategischer Weg von Extremismus, Tag X-Fantasien und sonstigen neuen Strategien hin zur Leitstrategie der Reconquista. All das hat es erst möglich gemacht, dass eine Bewegung wie die IB, aber auch von einer IB inspirierte Bewegungen wie die Jugendbewegung von rechten Parteien, diese Wirkung einer Avantgarde wahrnehmen können, die eine gesundende Wirkung auf die gesamte Partei entfalten wird. Damit beende ich diese Audioanalyse mit einem letzten Hinweis noch. Der Kickl-Kurs, der trägt wieder Früchte. Normalerweise wäre diese Kundgebung wochenlang breitgeschlagen worden von der ÖVP und eingesetzt worden, um alle Koalitionen Niederösterreich, Salzburg, Oberösterreich zu sprengen. Die klare Stellungnahme von Hafenecker zeigte, man lässt sich nicht erpressen. Es gibt hier ein klares Wording, man kann kein Chaos hineintreiben, einen klaren Wortlaut, pardon, an alle berechtigten Anglizismen-Gegner. Und damit wurde erneut die identitären Masche, die ein bisschen aufgeflammt ist, wieder durch den Fehler von einem Buchner, von Hafenecker, von Kickl, Treu des Kickl-Kurses, kalmiert. Wenn man sich als FPÖ nicht ins Boxhorn jagen und die identitären Masche an sich abprallen lässt, dann werden Journalisten sie auch immer seltener einsetzen und frustriert irgendwann im Schrank lassen. Und wenn dann noch ein Herr Miesig irgendwo auf zackzack.at von Arisierungen fantasiert und von ethnischen Säuberungen krakeelt, interessiert das keine mehr. Was unterm Strich übrig bleibt, ist die hundertfache und tausend, ja millionenfach gelesene Nennung des Begriffs Remigration. Der Begriff, der in der gemeinschaftlichen Arbeit von außerparlamentarischer Bewegung und rechter Partei der Schlüsselbegriff für das 21. Jahrhundert, für die Völker Europas werden muss.
Beim Schneiden fällt mir gerade auf, ich habe Florian Klenk gar nicht erwähnt. Florian Klenk, von mir oft kritisiert, weil Archetyp des linksliberalen, inkonsequenten Bobos, hat sich auf Twitter unglaublich ereifert, auch noch viele Tage nach der Demo, denn die Aktivisten haben ihre, ich zitiere, braunen Ärsche, der Herr Dr. Klenk verliert seine Kontenance, wenn es um rechte Demos geht, auf das Rdličko-Denkmal gesetzt. Worum geht es hier? Der Sammelpunkt der Demo war Vorarlberger Albertiner und dort gibt es wie auf jedem zweiten Platz in Wien irgendein Schuldkult-Gedenk-Erinnerungsdenkmal, diesmal vom Künstler Rdličko gestaltet. Das war den Aktivisten ehrlich gesagt mir auch nicht wirklich bewusst. Es war brennheiß, es gab da zwei Stelen und in deren Schatten haben die Aktivisten Platz genommen und da gab es auch eine Skulptur, die nur auf dem dritten, vierten Blick als ein Mensch oder eine menschliche Figur erkennbar war. Ein paar Aktivisten haben dann dort sich kurz ausgerastet, abgestützt, als den Leuten klar war, dass es sich um eine Erinnerungsskulptur handelt, gerade um diese Empörung nicht auszulösen und das zarte Nervenkostüm von Leuten mit Klenk nicht zu überstrapazieren, wurde das dann nicht mehr gemacht. Das war keine böse Absicht, das war kein Statement, was da hineininterpretiert wird. Das liegt einfach daran, dass die Generation Klenk und Co. zerfressen von Schuldkult, von der Neurose des Wiedergutmachens, glaubt, alles ist irgendwie ein Akt, ein Symbol, ein Statement. Das ist genau der Geist, der noch in seinen letzten Zügen Extreme wie Stefan Balliet, dem Halle-Attentäter, oder Fabian Wolf, dem Kostüm Juden hervorbringt, aber uns als identitäre Generation interessiert das schlicht nicht mehr. Das Problem ist nicht in der Realität, sondern in Florian Klenks Kopf. Übrigens, Florian Klenk behauptet auch, dass Bauchtaschen oder Umhängetaschen, die man nur mal schräg über die Brust, über die Schulter trägt, eine Erinnerung und eine Anspielung auf den SA-Sturmriemen sind. Kein weiterer Kommentar von meiner Seite.